WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Caroline Kurz und Helmut Gothe.
Herzlich willkommen bei uns.
Schönen guten Tag.
In Zeiten wie diesen sind wir alle gut beraten, uns auf die Freuden zu besinnen, die wir auch von zu Hause aus haben können. Aber nicht nur deshalb wette ich, dass ungefähr 99% von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Wochen und Monaten schon angegrillt haben, weil das natürlich ein nationales Hobby ist, das Grillen. Die Deutschen lieben es sehr, aber nicht nur die Deutschen. Und wir steigen diesmal mit auf das Thema ein, aber nicht mit dem 100. Rezept für Nackensteak und Gemüsespieß, sondern wir kümmern uns um das, was es dazu gibt. Und das ist meistens Barbecue-Soße. Herr Gothe, bei Ihnen auch?
Im privaten Bereich ist es so, dass ich öfters gefragt werde, ob ich die Beilagen mitbringe, weil ich so der nicht typische Grillmann bin. Also ich habe nicht viel dafür übrig, die große Anheiz-Show zu machen, noch irgendwelche super Kanonengrills zu besitzen. Ich habe gar keinen. Und für mich ist Grillen insgesamt eher eine gesellige Angelegenheit, die mir Spaß macht von der Stimmung her. Und wenn dann noch ordentliche Stücke Fleisch auf dem Grill sind, dann ist für mich Grillen eigentlich gut gelaufen. Und das andere ist, was ich eben noch, muss ich noch anknüpfen, was ich gesagt habe, wo ich aber nie nachgefragt werde, ist, die Soßen zum Fleisch mitzubringen. Also die Beilage heißt, dass ich für Dips gefragt werde, für Salate gefragt werde, manchmal auch für besondere Fleischsorten, die wir auch in unseren Sendungen besprochen haben, gefragt werde. Aber ich staune dann doch immer für die gewaltigen Batterien an Flaschen und wie heißen die, diese Squeeze-Dinger da stehen und was da alles drin ist. Also von Dips über Soße, über Ketchup, über ich weiß nicht, töte mich, ich bin so scharf, Soßen. Also es ist schon erstaunlich, was da alles auf dem Markt ist.
Und es ist so viel, dass wir es auch heute nicht schaffen können. Deswegen fokussieren wir uns auf die beliebteste oder eine sehr beliebte Spielart, Barbecue-Soße. Und für ein Grillfest und für eine ordentliche Barbecue-Soßen-Vergleichsorgie müssten wir eigentlich zu dritt sein. Sigrid Müller ist wieder nicht da. Wir können sie in absehbarer Zeit wieder wirklich live im Gespräch hören. Aber heute ist sie noch einmal aus der Ferne zugeschaltet mit dem Barbecue-Soßen-Test.
Ja, und das hat mich sehr gefreut, dass Frau Müller damit kam, weil für mich, wenn schon, denn schon, ich bin ja so der gefühlte Wild-West-Griller. Ich bin auch ein großer Anhänger von alten Western und Barbecue und auch Raucharomatik und dieses etwas Wildere. Ich sage jetzt nochmal Holzkohle-Grill, leider nur noch selten. Da finde ich, passt Barbecue-Soße zunächst mal ideologisch viel besser als Ketchup.
Von der Idee her. Gleich geht's los. Flasche voll, Flasche leer. Der Soßentest im Genussmagazin und das völlig grillfreie Rezept des Monats hätten wir am Ende auch noch für Sie. Hier ist WDR 5, alles in Butter. Wir haben heute den Barbecue-Soßentest für Sie, ziemlich pünktlich zum Höhepunkt der Grillsaison. Sigrid Müller, unsere Cheftesterin, ist nicht da, hat aber getestet, testen lassen, hat uns Gewinner und Verlierer zur Verfügung gestellt. Wir haben uns von jeder Soße je einen Blob auf einen Teller getropft und werden hier getrennt voneinander schön probieren. Aber zunächst kann ja vielleicht Frau Müller uns mal erklären, was denn da getestet wurde oder anders gefragt, was denn eigentlich Barbecue-Soße überhaupt ist.
Barbecue-Soße ist eigentlich die Soße, in der Raucharoma drin ist. Also da wird das imitiert, was beim American Barbecue so gemacht wird, also im Rauch garen. Das gibt ein besonderes Aroma. Und da man das ja zu Hause nicht so machen kann, also im Smoker geht das noch, aber wer hat den schon, packen sich die Leute eben dann die Barbecue-Soßen auf das Fleisch. Und die Barbecue-Soßen sind mit natürlichem Raucharoma angereichert. Das heißt, da wird Holz verbrannt und der Rauch wird destilliert und aufgefangen und wird als Aroma dann verarbeitet. Das kann man auch kaufen in flüssiger und fester Form. Also das ist wirklich ein natürlicher Aromazusatz, der da gemacht wird. Welches Holz da verwendet wird, das fand ich ja dann eigentlich auch ganz interessant mal zu wissen, stand nur auf einer einzigen Verpackung drauf. Das war dann Hickory-Holz und das ist das, was auch in den USA im Original-Barbecue verwendet wird. Aber ansonsten stand das auf keiner der Flaschen drauf, welches Holz da verbrannt worden ist und als Raucharoma verarbeitet worden ist.
Es klingt nicht, als ob es eine ganz klare Definition dafür gäbe, was Nein. Barbecue eigentlich ist. Als
das
ist
im Grunde genommen, wenn Sie mal Barbecue als Begriff selber nehmen, da gibt es auch keine Definition von, wobei jeder Amerikaner wahrscheinlich sagen würde, Barbecue ist nicht Grillen. Ne? Und die Deutschen sagen eben Grillen. Und wenn man sich mal auf original amerikanischen Barbecues war, ich meine, die haben auch immer mehr Platz auf ihren Ranches und das ist dann immer ein halbes Volksfest. Und da werden dann auch Fleischstücke von einem Kaliber weggegrillt. Das hat jetzt mit unserem Gartengrill nicht so viel zu tun. Aber es im Grunde genommen ist es Grillen mit allen Schikanen, würde ich mal sagen. Und in dem Fall eben auch, das finde ich aber interessant, das wusste ich nicht, dass sich die Barbecue-Soße immer über das Raucharoma mehr oder weniger definiert.
Sie haben gerade gesagt, Grillen mit allen Schikanen, und eine Schikane kann ja auch ein Hindernis sein. Im Pferdesport, glaube ich, ist das doch so. Und was hier steht, nämlich die Verlierersoße, hat sich offensichtlich auch als Schikane entpuppt für die Tester. Und unsere Cheftesterin Sigrid Müller sagt jetzt nochmal, wer da eigentlich mitgetestet hat und wer den Test verloren hat.
Die Tester waren 3 Grillfans, kann man so im Großen und Ganzen sagen. Also einer war ein richtiger Experte, das war Mirko Werner vom Catering-Unternehmen Grillmeister NRW hier aus Köln. Die machen also Catering-Partys und liefern dazu also alles, was man braucht. Dann war dabei Hobbykoch Michael Groth, der gerne mal am Wochenende seinen Grill anwirft, und Martina Göpfert vom Netzwerk Haushalt, die grillt am liebsten mit der Familie. Wir haben 10 Barbecue-Soßen getestet, davon waren 2 in Bio-Qualität. Und das Schlechteste, also das, was am wenigsten gut geschmeckt hat und wo die Tester auch sagten, diese Soße würden sie sich nicht aufs Grill gut geben, das war Kania Barbecue Soße von Lidl. Die hat also den Testern wirklich nicht geschmeckt. Die lag auch preislich im untersten Segment. Das war also eine Discounter-Soße und so hat sie auch geschmeckt.
Der Geruch war irgendwie säuerlich chemisch. Die Konsistenz, die war okay für mich. Halt ein bisschen zähflüssig, dass es halt auch gut an der Wurst pappt. Vom Geschmack hat sie mich allerdings gar nicht überzeugt. Ähnlich wie der Geruch irgendwie so leicht chemisch, säuerlich schmeckte. Nicht so lecker.
Fand ich optisch sehr gelungen, fand auch die Konsistenz gut. War dann aber überrascht beim Geruch und beim Geschmack, weil es komplett widersprüchlich war und hatte für mich nichts mit einer Barbecue-Soße zu tun, wie ich sie mir erhoffen oder erwarten würde. Beim Geruch hatte ich wirklich so meine Zweifel, wonach es riecht. Ich hatte ganz klar das Gefühl, dass es nach Chemie riecht. Andere riechen ja oft nach Ketchup. Und das war für mich chemisch. Und beim Geschmack war ich ganz weit weg. Weder beim Ketchup zum Glück auch nicht, aber ich war auch nicht ansatzweise bei einer Barbecue-Soße.
Ich fand die zu fein gerührt irgendwie. Das sah so mehr nach Rübenkraut aus, fand ich. Ja, und es schmeckt chemisch irgendwie. War nichts herauszufinden, was eigentlich drin war. Geruch, der war säuerlich, ne? Hat mir auch nicht so gut gefallen. Würde ich nicht kaufen.
Welche Soße das war und welche Soßen sonst getestet wurden, das können Sie nachher in unserer Tabelle im Internet finden. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit zeitgleich mit Herrn Gute von einem anderen Teller aus mal dieses geschmähte Produkt probiert und dran geschnuppert. Ich finde, es riecht sehr stark nach Nelke. Schmeckt dann aber gar nicht so, also komische Weihnachtsassoziationen, schmeckt dann aber nicht so sehr danach, sondern viel nach Essig. Ich fand die auch sauer.
Ja, und zwar Branntweinessig, also eher nicht die hochwertige Variante von Essig. Und ich finde, man schmeckt auch die Nelke sehr deutlich durch. Das Beste, was mir daran gefallen hat, ist wirklich die Textur. Also ich finde die passt, auch wenn das der einen Testerin nicht so gut gefallen hat. Ich finde, die ist ja nicht besonders flüssig, sondern die steht, gleitet aber, das ist typisch Xanthan, also das übliche Verdickungsmittel, was in Ketchups auch überall drin ist. Und die
doch Ketchup-Konsistenz.
Das fand ich eigentlich ganz okay. Was ich auch okay fand, war mit der Einschränkung, dass mir auch zu säuerlich ist. Aber diese Mischung aus säuerlich süß fand ich nicht schlecht. Auf die Süße kommen wir nachher nochmal vielleicht etwas detaillierter. Und mir ist zu wenig Rauch, ehrlich gesagt.
Stimmt.
Also die geht mehr in Richtung Ketchup. Im Geruch ist der Rauch wesentlich deutlicher als im Geschmack.
Das hat man ja oft auch bei Rauchsalz, finde ich. Das riecht dann ganz stark und wenn man es ins Essen macht, ist es weg. Also da muss man irgendwie anders arbeiten, wenn man es wirklich im Essen haben will. Auf der anderen Seite habe ich hier auf dem Teller einen Klacks von der Gewinnersoße. Die sieht schon anders aus, weil die nicht so glatt ist. So ein bisschen rubbeliger in der Konsistenz. Auch dunkelrot-bräunlich. Was ist denn das für eine Soße?
Der Gewinner war eine Soße Bullseye, nennt die sich. Also die war schon sehr martialisch aufgemacht mit dem Stierkopf vorne drauf, so nach Cowboy-Style. Das hat den Testern am besten geschmeckt. Das ist von der Firma Kraft Heinz ein Produkt. Und da waren die Tester wirklich alle drei sehr angetan. Das war bei den anderen Soßen häufig auch ein bisschen verschieden. Einem schmeckte es mal besser, dann wieder zwei nicht. Also auch bei den Barbecue-Soßen ist das mit dem individuellen Geschmack sehr unterschiedlich gewesen. Aber beim Gewinner war das nicht so. Der hat allen dreien gut geschmeckt. Preislich war das im oberen Segment, also das ist eine Soße, die ist auch etwas teurer und ich denke, das lohnt sich dann auch ein bisschen mehr Geld auszugeben.
Aktuell für mich die beste Soße, die würde ich mir definitiv beim guten Stück Fleisch genehmigen. Das hat mit der Konsistenz zu tun, das hat mit der Optik zu tun und ich habe jetzt auch 2-3 Mal gekostet und war nichts Negatives auf der Zunge und hinten raus, wenn man es halt schluckt, dann ist es auch nicht irgendwie zu scharf. Also für mich das beste Produkt bis hierher.
Die hat mir auch jetzt gut gefallen. Die sieht auch nicht so gar so dunkel aus. Der Geschmack ist lieblicher, nicht so penetrant, irgendwie nach irgendwelchen besonderen Sachen. Das Raucharoma ist milde und es passt auch zu Fleisch und Wurst.
Das ist für mich auch bis jetzt die beste Soße. Der allererste Eindruck war so durchschnittlich, aber so beim zweiten, dritten Probieren wurde es eigentlich besser und es hat eine angenehme Schärfe. Die würde ich ohne weiteres auch nochmal nachholen dann mit der zweiten Wurst.
Ich habe das manchmal, Herr Gothe, bei diesen Tests, dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann, was unsere Tester sagen. In dem Fall jetzt auch. Ich finde die Rauchnote, die bei Produkt Nummer 1 gefehlt hat, hier viel zu dominant. Mhm. Also ich hab's einfach nicht so gerne. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch einfach verschieden. Ich finde das nicht so schön, wenn das so stark ist. Und das schlägt sich im Geschmack auch nieder. Also während der Rauchgeruch bei Produkt 1 nicht so richtig im Geschmack gelandet ist, ist der hier volle Pulle drin gelandet. Und mir ist es zu viel.
Das Problem an dem flüssigen Raucharoma ist, dass es im Gegensatz zum normalen Raucharoma, also wenn Rauch auf eine feste Masse trifft, immer sehr vordergründig wird. Also das liegt an dem Verfahren an sich. Und was ich an der finde, ist, dass da die Süße vorschmeckt. Also den Essig oder den Säureeinsatz finde ich hier ganz in Ordnung.
Das ist gelungen.
Sie wirkt vordergründig ganz lecker. Und wenn man dann aber, das muss man aber auch dazu sagen, dass wir die ohne Fleisch und ohne Bratwurst probieren, was manche Sachen nivellieren würde im positiven Sinne. Und eine, was mir hierbei auffällt, ist, das würde vielleicht im guten Sinne eingeebnet werden, ist, die ist nicht schön gebunden. Die Aromen sind alle einzeln. Also der Zucker steht einzeln da. Das Raucharoma steht auch einzeln da. Die Säure, Gott sei Dank nicht, die da drunter ist. Und ich habe mal drauf geguckt, alle anderen Soßen binden Xanthan. Und die ist mit Stärke gebunden. Es kann sein, dass Xanthan einfach eine harmonischere Wirkung auf die Balance der Aromen hat. Weil die, auch wenn die andere uns nicht so gut geschmeckt hat, aber die Balance der Aromen, die war besser. Und bei der würde ich immer sagen, das mache ich übrigens manchmal, wenn ich ausprobiere, was es geht, die könnte man mit ein paar Zutaten möglicherweise dahin kriegen, dass sie besser schmecken würde. Aber muss man wirklich sagen, ich glaube, dass die, wenn eine Bratwurst oder ein Steak darunter wäre, dass die aromatisch besser sich präsentieren würde, als wenn man sie so mit dem Löffel gegessen hat.
Was hat denn eigentlich Frau Müller dazu gesagt?
Die Gewinnersoße fand ich persönlich auch am besten. Und ansonsten muss ich sagen, war mir das alles ein bisschen zu ketchuplastig zum Teil auch. Und was die Tester dann auch bemängelt haben, oft zu süß. Also es ist relativ viel Zucker zum Teil drin gewesen in den Soßen. Und im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, kein Barbecue-Soßen-Fan.
Ja, und da sind wir uns aber alle drei ähnlich in dem Fall. Wir sind alle, nach dem, was wir hier probiert haben, dann auch so keine großen Barbecue-Soßen-Fans. Was mir, und das hat ja Frau Müller auch angedeutet, nochmal richtig bewusst geworden ist, wie unfassbar viel Zucker in den Soßen ist. Die liegen alle bei 30 bis 35 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Also das kann man ja auch in Prozent umrechnen.
30%.
Das ist ja, das hat mich dann doch auch schockiert, finde ich. Nichts gegen Süße an sich, aber das ist schlicht und einfach viel zu viel. Ich habe mir erlaubt, Frau Kurz, 2 Soßen aus den ich würde mal sagen, beiden aus den Mutterländern des Barbecues zu besorgen, die teurer sind als alle, die wir hier haben, die es auch nicht überall gibt, sondern entweder in Delikatessläden oder in gut ausgerüsteten Supermärkten. Die eine ist aus Australien und die wird über England importiert. Das ist die The Original Australian Style Barbecue Sauce.
Ist man sich historisch einig, dass das da entstanden ist? Ich las, es sei entweder mexikanisch oder US-amerikanisch.
Gut, im Zweifelsfall waren es die Amerikaner.
Oder alle gleichzeitig.
Ja, und die Länder, also Australien und USA haben jedenfalls große Ähnlichkeiten beim Fleischverbrauch und beim Grillen am offenen Feuer.
Die australische Soße riecht schon mal, finde ich, besser als die beiden anderen, nämlich der Rauch ist gut eingebunden und es sticht nicht sauer und es sticht auch kein Gewürz hervor.
Ja, und das setzt sich im Geschmack auch fort. Mhm.
Ja.
Also das ist schon, das finde ich, hat die leichten Mängel, die wir bei den anderen festgestellt haben, die fängt die alle auf. Vor allen Dingen, das ist mit Abstand das beste Raucharoma, finde ich, was wir hatten. Im Zucker liegt sie genauso hoch, aber da ist irgendwas, haben die irgendwas Geschicktes gemacht, dass zum Beispiel, auch wenn ich dann trotzdem nicht dafür bin, dass aber die Aromatik des Zuckers, die Süße, nicht mehr so stark durchkommt. Also die ist schon, finde ich, ziemlich gut und würde ich sagen, wäre ich vielleicht auch versucht, zum Fleisch zu probieren, weil auch da glaube ich, dass die nochmal zulegt.
Ja, und gefällt mir auch gut. Ist ein Krokodil vorne drauf, prägnante Flasche.
Relativ flüssig, macht aber nichts, finde ich. Mhm. Wobei ich glaube, dass die zur Bratwurst besser passen würde als zum Steak. Aber das ist jetzt ein sehr subjektiver Angang. Und jetzt machen wir Old Texas. Old Texas. Und das ist
auch eine Soße aus einer bauchigen Flasche.
Und natürlich, wie die Amerikaner schreiben, dann auch direkt drauf, Original Barbecue Sauce. Und die ist übrigens auch tatsächlich in den USA hergestellt. Also nicht hier.
Das heißt teuer im Einkauf.
Relativ, ja, aber so viel teurer sind die auch nicht, auf 100 Gramm umgerechnet wie die Testsoßen. So.
Riecht tomatiger als das australische Pendant.
Ist auch stückiger und
finde ich auch gut.
Ja, für mich ist es doch dann, das mache ich nicht gerne, aber America first, oder?
Ich fand die beide lecker. Ich fand, die hatten beide was für sich. Und für Flaschensoßen finde ich die wirklich beeindruckend gut. Also ich würde mit beiden klarkommen.
Ja, ich auch. Wobei, und das Schöne ist auch noch, wenn man sie beide hätte, kann man sie auch beide nehmen. Weil jetzt merkt man, dass die Old Texas Sauce, dass die noch ein bisschen schärfer hinten rauskommt. Und an beiden gefällt mir wirklich gut die aromatische Balance. Also das haben sie getroffen und da muss man dann sagen, okay, die haben es erfunden, da sind sie auch dann bei der Barbecue-Soße etwas vorne.
Was wir hier alles probiert haben, können Sie bei uns im Internet nachlesen, wdr5.de, und wenn Sie jetzt sagen, ich will überhaupt keine einzige Barbecue-Soße aus der Flasche, das muss doch auch anders gehen, dann rufen wir Ihnen zu, ja, geht auch. Herr Gothe, nachdem wir uns jetzt viel Zeit und Liebe genommen haben, um Flaschensoßen zu probieren und zu unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen, würden Sie wahrscheinlich trotzdem dafür plädieren, Barbecue-Soße selbst zu machen, wie ich sie kenne?
Ich muss gestehen, dass hier mein handwerkliches Interesse daran, was passiert, wenn man versucht, eine Barbecue-Soße selber zu machen, höher war, als dass ich wirklich sagen würde, müsste man unbedingt selber machen, weil das ist schon ein bisschen aufwendig und das muss man sich dann, wo ich ja immer dafür bin, zu sagen, ja, im Zweifelsfall machst du es lieber selber, aber wie ich eben auch gesagt habe, Grillen ist für mich in erster Linie ein gesellschaftliches Vergnügen mit gegrilltem Fleisch obendrauf und weniger ein kulinarisch anspruchsvolles Zusammentreffen, aber heißt nichts, dass man nicht auch auf den Geschmack achten sollte und wie gesagt, ich war neugierig, um zu gucken, ob man speziell das Raucharoma, ob man das nicht anders und besser in die Soße reinkriegt als mit dem Flüssigrauch.
Und das ist jetzt hier, ich kriege ein Glas angereicht.
Sie kriegen ein Glas angereicht und
das ist von Ihnen komplett selbst hergestellt.
Das ist selbst hergestellt und es ist
riecht völlig anders, sieht auch ganz anders aus.
Ich hab das übrigens auch in leichten Understatement, da ich mich ja nur mit den Höchsten messen will, an Old Texas Style Barbecue Sauce à la Helmut Gothe genannt. Und es ist die Basis auch, wie ich einen Ketchup selber machen würde. Also es ist es ist Knoblauch, es ist Zwiebel.
Kreuzkümmel.
Es ist, Sie werden wieder so schnell, Frau Kurz. Erstmal ist es, wir fangen doch nicht mit dem Kreuzkümmel an. Wir fangen an mit Zwiebeln und Knoblauch. Der wird in Olivenöl angedünstet und dann kommen passierte Tomaten dazu. Und hier waren es auch stückige Tomaten, wie Sie sehen. Die ist ja von der Textur her eben auch nicht so fein püriert, sondern auch das ist Absicht, dass sie so grisselig bleibt, ja, aber nicht grisselig im Sinne von nicht gebunden, sondern sie hängt schon schön zusammen, da bestehe ich drauf. Dann, Frau Kurz, kommt eine gute, eigenentwickelte Gewürzmischung dazu, die den Texas-Style mit Rauch da reinbringen soll. Und legen Sie mal den Löffel erst nochmal hin, dass Sie, und jetzt riechen Sie bitte, deswegen habe ich Ihnen das extra mitgebracht, Sie riechen also jetzt meine Original Texas-Style-Mischung. Und dann sagen Sie bitte, dass es nicht nur nach Kreuzkümmel riecht.
Oh, ja, aus dem Glas erhält sich da auch noch einiges anderes.
Ja.
Ich sehe natürlich die Farbe, das heißt, da muss irgendwie Paprika oder sowas mit drin sein oder Cayenne-Pfeffer. Es ist orangelig. Ich würde auch sagen, da ist gemahlener Koriander mit drin, kann das sein?
Mhm.
Und irgendwas, was so malzig-karamellig riecht, was könnte das denn sein?
Riecht es rauchig?
Nicht sehr.
Sehen Sie mal, und das kommt natürlich daran, dass es ist rauchig und dass Sie jetzt sagen, nicht sehr, liegt auch daran, dass eben der Flüssigrauch von eben uns hier so im Studio über den Mikrofonen steht, dass Sie das, wenn Sie jetzt in der Küche wären, wo ich es gemacht habe, würden Sie den Rauch stärker wahrnehmen. Und der versuchte Trick, der dahinter steckt, ist der, dass ich denke, dass Rauch, wenn er auf ein festes Lebensmittel trifft, sich natürlicher hinterher bemerkbar macht, als wenn er eben in der Flüssigvariante hergestellt wird. Und wir haben in Spanien ein ganz tolles traditionelles Gewürz, das heißt Pimentón de la Vera. Und das ist geräucherte Paprika. Und das gibt's in mild und in scharf. Und beides ist da drin. Ein höherer Anteil mild und ein höherer Anteil scharf. Und beim Selbermachen hat man ja wie immer den Vorteil, dass man die Dosierung auch selber treffen kann. Und das Verfahren ist so, da werden die Paprika vor dem Mahlen müssen sie ja getrocknet werden. Und die werden über Holzkohlefeuer, jetzt sind wir wieder beim Grillen, werden die getrocknet. Und
das riecht man deutlich.
Und das ist aber ein Raucharoma, was sehr stark an Rauch erinnert, im schönen Sinne eben auch, weil es auch Buchenholz dann ist, was einen feinen Rauchgeschmack ergibt. Jetzt probieren Sie doch mal bitte.
Jetzt darf ich probieren. Hm. Das ist eine wunderbare Grillsoße, Herr Gothe, aber ich glaube, wenn man mich gefragt hätte, was das sein soll, hätte ich nicht gesagt Barbecue-Soße.
Sie haben ja eben schon, oder haben wir ja gemeinsam am Anfang festgestellt, dass das nicht festgelegt ist. Also definieren wir das als Barbecue-Soße. Aber das muss man auch dazu sagen, es geht hier bei dieser Angelegenheit nicht darum, die Fertig-Barbecue-Soßen nachzumachen, sondern es gibt eine zu entwickeln, von der man glaubt, dass sie natürlich qualitativ besser von den Zutaten her ist, auch besser schmeckt und gleichzeitig ein Raucharoma bringt, was dem Originalrauch wesentlich näher ist. Und mir hat dann bei der Grundsoße, die rauchtechnisch eher zart angelegt ist, hat mir nicht gefallen. Ich war da, hab gesagt, da operiere ich noch ein bisschen dran.
Aha, und jetzt, die war Ihnen auch nicht barbecue-ig genug.
Und jetzt kommt die Variante mit erhöhtem Paprika-Rauchanteil. Und probieren Sie erstmal und dann kommt nämlich gleich noch was.
Also man riecht es sofort. Es ist hier Soße Variante 2, die eben deutlich stärker Richtung Barbecue, Richtung Rauch schmeckt. Die erste war fruchtig, tomatig, eine prima Grillsoße, aber eben genau wie wir das jetzt mehrfach zusammengefasst haben.
Übrigens, der Zuckeranteil bei der Soße liegt unter 5%.
Ach, das ist also nicht nötig. Mhm. Man kann ja weniger Essig auch nehmen, dann braucht man nicht so viel Zucker.
Essig ist überhaupt keiner drin.
Die finde ich genauso gut wie die erste, aber eben mehr Richtung Barbecue, mehr räucherig, mehr...
Ein bisschen schärfer.
Ja, habe ich eh ganz gern.
Und da habe ich zwei Komponenten zugefügt, die in der anderen gar nicht drin sind. Und die habe ich Ihnen mal hingestellt, weil das ist wirklich abgefahren. Das eine ist, die beiden spanischen Pimentón de la Vera Sorten sind drin, also in einem höheren Anteil. Und jetzt kommt's. Und das habe ich ganz neu, das kenne ich erst seit einer Woche, das ist geräucherter Rohrzucker.
Huch!
Und ich glaube,
ui,
da ist auf die Hälfte der Menge, die im Rezept steht, ist nur ein Teelöffel davon noch zugefügt. Und der bringt das auf eine ganz andere Linie. Ich finde es super. Es schmeckt auch sofort, die Süße schmeckt man. Aber der kriegt das Raucharoma, der kriegt mehr Druck aufs Raucharoma und gar nicht im künstlichen Sinne. Also das, finde ich, hat einen, riecht auch toll.
Es riecht ein bisschen wie Räuchersalz, weil Zucker an sich ja geruchsneutral ist und Salz an sich auch. Insofern kein Wunder, dass es so ähnlich riecht.
Weil man das nicht kennt, dass Zucker geräuchert werden soll. Ja. Und das andere ist da, wir werden demnächst ja mal uns mit Gewürzen an sich noch viel, viel ausdrücklicher beschäftigen. Rechts von Ihnen steht eine, wenn man in Mexiko oder in südliche USA guckt, da gibt es ja unglaublich viele Paprikasorten, verschiedene. Und das ist eine, das ist Chili Poblano, also die Sorte, die da drunter ist. Und da riechen Sie mal dran, das ist eine Paprikasorte, die als natürliche Sorte schon ein leichtes Raucharoma mitbringt. Und die ist auch drin und die sorgt, finde ich, glaube ich, in der Soße für eine Grundierung. Die ist wirklich großartig.
Also duftet herrlich. Auch manche ungarische Paprikapulver haben das auch, diese sehr reiche, warme, tiefe Note.
Also ich finde, die hat einen fantastischen Geruch, so ein hintergründiges Aroma und werde ich sicherlich noch öfter mit experimentieren. Während ich über den geräucherten Zucker stolperte, sinnierte ich darüber, ob es eigentlich tatsächlich auch aus dem Glas Soßen oder Dips geben kann, die wirklich schmecken. Und ich kann Ihnen sagen, ich hätte es freiwillig nicht gekauft, aber ich habe es bei Freunden probiert und war im positiven Sinne diesmal schockiert über dieses wunderbare Exemplar einer slowenischen Spezialität vom Balkan namens Ajva.
Ajva schreibt sich in dem Fall hier auf Ihrem Glas mit I, gibt es manchmal auch mit J. Ich kenne das schon lange, weil ich mal eine Paprikasoße gemacht habe und der Mensch, der die probierte, sagte, seine Partnerin sei Kroatin und die würde immer Ajva machen, das würde ganz ähnlich schmecken. Da habe ich dann Ajva mal gekauft und gedacht, ach, das ist ja was ziemlich Schönes.
Und ich sage Ihnen, Frau Kurz, das ist mit Abstand das beste Glasprodukt, was in Richtung Dip geht, was ich jemals auf dem Tisch hatte. Das könnte ich aus dem Glas ohne alles so rauslöffeln und es ist nichts anderes als Sonnenblumenöl und Paprika.
Wobei hier auf dem Etikett steht, es seien auch Auberginen drin.
Ja, das hatte ich vergessen. Es stimmt auch, wenn wir genau hingucken, sieht man auch die Stücke. Es ist leichtstückig, trotzdem unfassbar cremig und was ich daran finde ist, das trifft alles, wo ich denken würde, das kriegt man normalerweise nur selbst gemacht hin. Es schmeckt unglaublich intensiv nach Paprika. Yes. Und ich glaube, dass die Aubergine, die sich ja geschmacklich nicht bemerkbar macht, dass die mehr dazu da ist, diese Konsistenz zu liefern. Weil die ja, kennt man ja, wenn Aubergine gebacken wird, dass die dann, sagen wir mal, so eine massiv cremige Konsistenz erwirkt. Und hatten Sie schon gesagt, wie Sie das finden?
Ich hatte schon gesagt, dass ich das ganz wunderbar finde. Es ist kein Knoblauch drin, würde dem aber sehr gut stehen. Kann man auch nachrüsten.
Ja, Sie haben aber eine immer wieder festzustellende Neigung dazu, die Dinge nicht so einfach lassen zu können, wie sie sind, Frau Kurz.
Sie sagen doch selber immer alles aufhübschen, alles verbessern.
Nein. Ich sage, wenn man eine solche Grundproduktqualität hat, dann muss man das nicht tun. Und ich habe natürlich, obwohl ich das so gut finde aus dem Glas, hat mir ein Ehrgeiz, mich nicht ruhen lassen, das nachzubilden. Sie haben also jetzt exakt die Variante nur mit Olivenöl, muss ich sagen, aus ein Drittel Aubergine, zwei Drittel Paprika und...
Also ich würde hier, abgesehen davon, dass das in der Konsistenz herrlich ist, im Aroma herrlich, das ist wundervoll abgeschmeckt, ich glaube aber, dass die Leute, die dieses erste Glas gemacht haben, aromatischere Paprikas bekommen haben als Sie. Da können Sie ja nichts für. Man kriegt, was man kriegt. Aber das Paprika-Aroma könnte stärker sein. Der ganze Teil, der Sie betrifft, ist super gemacht, Herr Gothe. Aber noch mehr Paprika-Wumms hätte mir gefallen.
Danke, dass Sie mich trösten. Was mir daran aufgefallen ist, dass man möglicherweise zu Hause nicht so hinkriegen kann. Die Paprika dafür werden im Backofen gebacken, bis die Haut obendrauf schwarz ist. Und ich glaube, da dürften die slowenischen Hersteller, es kommt nämlich direkt daher, könnten die wahrscheinlich sowohl mehr Erfahrung als auch möglicherweise offenen Grill haben, dass das wirklich über Feuer geröstet ist, während ich mit meinem Backofen Vorlieb nehmen musste. Ich hatte aber gedacht, ich sehe im Vergleich schlechter aus, vor allen Dingen was die Raucharomatik oder die Röstaromatik angeht. Ich finde, auch bei meiner merkt man, dass die schön angebrannt waren obendrauf. Und mir gefällt, ich muss sie auch leider sagen, weil eigentlich finde ich ja alles das, was ich mache, besser.
Natürlich.
Dass das nicht so fein püriert ist wie meins. Gefällt mir auch super gut, dass diese leicht fleischliche Konsistenz von der, also das war, deswegen musste ich es auch mal vorführen, da habe ich gedacht, Junge, also das hätte ich nicht geglaubt, dass man sowas so gut hinkriegen kann.
Pelagonia Aiva, geröstetes Paprikamus, habe ich auch noch nie im Laden gesehen. Ich würde es nachkaufen und ich glaube, es gibt Aiva auch in scharf, auch das wäre für mich eine Option. Ja,
aber Sie wollten auch noch sagen, dass man das auch gut nachmachen kann, weil das Rezept von mir steht auch auf unserer Homepage.
Und dann kann man es ja scharf machen, wenn man das möchte. Um Schärfe geht es gleich sogar nochmal bei uns und um eine Kombination aus sehr deutschen und sehr wenig deutschen Zutaten im Rezept des Monats bei Alles in Butter. Hier ist WDR 5, Alles in Butter. Es ist Anfang Juni und damit Zeit für das Rezept des Monats. Und Herr Gothe hat sich diesmal was total Sommerliches ausgedacht, was mit Kohl. Tete.
Frau Kurz, wir müssen das kurz auflösen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie eine leichte Antipathie gegenüber sämtlichen Kohlsorten haben, die sich aber, seit wir uns in der über die Sendung auch mehr kennenlernen, so langsam aber sicher doch ins mehr Positive rückt.
Das ist richtig. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel gute Erfahrungen mit Rotkohl gemacht und auch mit Blumenkohl. Und nun also Kohlrabi asiatisch.
Ich kann aber auch unseren Hörerinnen und Hörern nicht verschweigen, dass sie doch eine leichte Anmerkung gemacht haben, ob das denn sein müsste. Ich weiß aber inzwischen, kleine Vorgeschichte noch, ich rätsel darüber, warum man Kohlrabi nicht gut finden kann. Also man muss jetzt, auch Kohlrabi sind Kohlrabi, es ist auch nicht das größte Luxusgemüse des Planeten. Aber wenn man so spricht, also ich würde mal sagen, dass inzwischen dreht sich der Wind allgemein, 2/3 gegen 1/3. Und ich kenne das eigentlich nur das von früher auch, dass alle sagen, oh, Kohlrabi ist doch lecker. Ich auch übrigens.
Ja, ich stelle mir nur gerade mal vor, man lädt Freunde zum Essen ein. Irgendwann wird das ja wieder gehen. Und man sagt denen, komm doch mal vorbei, lecker Teller Kohlrabi. Mhm. Werden die sagen, hurra, wir schnallen uns die Schuhe an? Oder werden die sagen, okay, ja.
Ich kann ja mal eine Empfehlung aussprechen, was die sagen sollen, wenn wir auf das Rezept kommen. Ich würde sagen, ich bin ihnen ja entgegengekommen.
Echt?
Also und allen nicht so großen Kohlrabi-Fans entgegengekommen, indem ich der Kohlrabi asiatische Hilfe gegeben habe, weil ich selber asiatische Kräuter und Gewürze ja großartig finde.
Ich auch.
Ich hätte auch frischen Koriander dran getan.
Ach so.
Aber dann wären sie nicht ins Studio gekommen.
Und, ja, das ist die einzige Ausnahme.
Ne? Und dann habe ich gedacht, es gibt schöne Mischungen. Und das eine ist Basilikum, übrigens unser europäisches Basilikum, passt auch wunderbar generell zur Kohlrabi. Aber ich wollte noch ein bisschen eins weiter drehen, weil das Rezept des Monats ja auch so gemeint ist, dass wir mal so ein bisschen die Grenzen ausweiten, wo es hingehen kann. Und deswegen ist es Thai-Basilikum geworden. Für die sich ganz so vertraut damit sind, Thai-Basilikum schmeckt etwas schärfer, also hat eine ganz leichte, eher pikant, würde ich sagen. Es hat auch was leicht Minziges, also ist von den Aromen her etwas vielfältiger. Und das zweite ist Shiso. Shiso kann man eigentlich nicht übersetzen. Also ich war, vom Blatt her ist es ähnlich wie eine Brennnessel.
Es ist ja auch Schwarznessel.
Schmeckt aber überhaupt nicht so. Und mal so probieren, es ist so ein bisschen nesselig auf der Zunge, also ohne, dass es irgendwas tun würde. Und es hat ganz unterschiedliche Geschmackskomponenten. Es ist herbe, es ist leicht, ganz leicht bitter und es verträgt sich vor allem unglaublich gut in Kombination mit dem Thai-Basilikum. Also das war die Begründung und es ist ja, Sigrid Müller beteiligt sich ja immer, weil sie auch gerne kocht. Schade mal wieder, dass sie noch heute in dieser Sendung nicht hier sein kann, aber sie hat's zu Hause nachgekocht und sie ist übrigens, im Gegensatz zu Ihnen, ein großer Kohlrabi-Fan, aber...
Ich war ein bisschen erstaunt, dass man Kohlrabi mit so merkwürdigen Kräutern oder Blättern wie Shiso-Blätter und ja, Thai-Basilikum kannte ich auch schon, aber am Kohlrabi fand ich das alles ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ich mag Kohlrabi und habe ich gedacht, na gut, Thai-Basilikum konnte ich mir schon mal vorstellen, dass das dazu passt, aber Shiso wusste ich überhaupt nicht, wie das schmeckt. Und ja, und dann war ich einfach mal neugierig. Die Rezeptur ist wahnsinnig simpel, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem war eher das Einkaufen der Zutaten. Also Thai-Basilikum weiß ich, wo ich das bekomme. Und ich bin dann auch in denselben Asialaden gegangen. Und bei der Frage nach Shiso-Blättern haben die mich völlig fassungslos angeguckt und wussten, die ganze Belegschaft wusste es nicht übrigens, was das ist. Dann habe ich denen so ein bisschen erklärt, japanische Küche und grüne oder rote Blätter, aha, und dann kam eine Dame auf die Idee, dann mal in den Kühlraum zu gehen, wo die Gemüsesorten liegen, und dann hat sie dann noch so ein Bündel bisschen leicht schlappes Gemüse daraus geholt, und dann habe ich gedacht, gut, wenn die meint, das ist Shiso, ich wusste ja auch nicht, wie es aussieht, habe ich es dann mitgenommen, und es war Shiso.
Was ich mich jetzt frage, wenn ich die Frau Müller das hier so erzählen höre, ob die im selben Laden war wie ich, nur ein paar Tage früher möglicherweise, weil als ich ankam, wusste man, was Shiso ist. Es gibt ja einige asiatische Läden hier in der Gegend, aber so viele sind es nicht. Also wo auch immer sie war, ich musste auch fragen, und in meinem Fall wusste man, was es ist und konnte helfen. Also es galt zu besorgen, diese Shiso-Blätter, das Thai-Basilikum, was es auch eigentlich nicht im deutschen Supermarkt gibt, und Shishimi Togarashi.
Ja, Shishimi Togarashi ist eine japanische Gewürzmischung, die es, wenn man in den Asialäden Glück hat, auch genau da bekommt, wo man das Thai-Basilikum und Shiso bekommt. Die einfach nochmal kurz zur Beschaffungslage. In Köln ist es nicht so schwierig, also es kann ausverkauft sein, aber in den großen Städten ist die Versorgungslage gut. Und wenn man, Shiso ist das größte Problem bei den drei Zutaten. Es geht aber auch nur mit Thai-Basilikum, wenn man die Menge erhöht. Und Thai-Basilikum, habe ich jetzt inzwischen gesehen, kriegt man auch sehr gut in Gärtnereien zum Beispiel. Also da, wo man frische Kräuter auch im Topf kaufen kann. Also da muss man mal gucken. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, das Rezept finde ich auch ohne diesen asiatischen Anklang so gut. Aber dann eben mit dem europäischen Basilikum. Es ist diese ätherischen Öle des Basilikums, auch vom Shiso, ist eine tolle Note, die dem eher süßlichen und nur ganz zart kohligen Charakter der Kohlrabi natürlich entspricht. Und aber bloß nicht, weil jetzt ist auch die Zeit, wo die frischen Brennnesselblätter kommen. Bloß nicht Brennnessel. Also das.
Da hört der Spaß auf.
Also, da,
ne? Also wir brauchen noch Kartoffeln. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Wir brauchen Kartoffeln, jawohl.
Und Schmand.
Ja, und Schmand. Auch hier der Hinweis: Manche werden, die uns öfter zuhören, werden das wissen. Wenn ich Schmand sage, dann meine ich Schmand ab 10% aufwärts. Und meine Lieblingsvariante ist 24%. Und wenn Sie jetzt denken, das könnte man doch durch Schlagsahne, also durch flüssige Sahne ersetzen, jein, weil das Schöne am Schmand, übrigens auch wenn man etwas dicker gehen will von der Crème fraîche, ist, dass es eine leicht säuerliche Note hat. Und die brauchen wir auch, weil Kohlrabi selber keine säuerliche Note hat, also auch keine Säure hat in dem Sinne. Und das brauchen wir durchaus für das Hintergrundgerüst des Geschmacks, weil ein bisschen Säure muss immer dabei sein.
Wir haben jetzt hier auf die Teller verteilt, Herrn Gotes Variante und meine Variante. Die Schnittgrößen sind gleich, weil der Herr Gote die ins Rezept mit reingeschrieben hat. Also es sind kleine Würfel aus Kartoffeln.
Und Sie sich auch dran gehalten haben?
Ja, beim Rezept des Monats bin ich immer sehr folgsam, sonst kann man es ja nicht beurteilen.
Echt?
Ja. Sonst hätte ich ganz was anderes gekocht.
Stimmt, da war allein schon das Folgsame bestand schon darin, dass Sie überhaupt das nachgekocht haben. Aber ich schätze das sehr, dass Sie da unerschrocken rangegangen sind. Und ich darf das muss ich zitieren, Frau Kurz. Also ich musste so lachen, als Sie mir die Mail geschrieben haben, also als Sie quasi Mut geschöpft haben, das anzugehen, und schrieben, jetzt geht's gleich den Kohlrabi an den Kragen.
Ja.
Frau Kurz, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ich habe noch nicht probiert, aber damit machen Sie schon eine Hürde, dass Sie wirklich zum höchsten Ziel gelangen. Das ist ja wie gespreizte Finger.
Ja, ich musste auch ein YouTube-Video gucken, wie man die Biester überhaupt schält. Ich habe vorher noch nie welche gekauft oder verarbeitet, aber jetzt für Sie, Herr Gote. Und ich probiere jetzt einfach auch mal.
Für die anderen, dass sie nicht YouTube gucken müssen. Die Schale ist wie bei einer Kartoffel, nur dicker.
Ja, und an manchen Stellen muss man mit dem Messer nacharbeiten, aber eigentlich kommt so ein Sparschäler ganz gut.
Diese holzigen Stellen, unbedingt, die sieht man auch, die kann man gut erkennen, unbedingt abschneiden, das ist ähnlich wie beim Spargel, wenn Schale überbleibt. Holzige Stelle beim Kohlrabi ist wirklich gruselig, also sowohl vom Geschmack als auch wie es zwischen den Zähnen landet.
So, jetzt haben Sie meins zwischen den Zähnen, was sagen Sie denn dazu? War das so gemeint?
Ja, hätte von mir sein können.
Wobei ihr es schon anders schmeckt, Herr Gote. Ihr ist es total mild. Was ist da passiert?
Ich habe die Shishimi Togarashi vergessen.
Nicht Ihr Ernst.
Dafür haben Sie aber ein bisschen mehr genommen, als ich nehmen würde.
Mhm, also ein bisschen scharf gemacht.
Ich wollte
Sie schwitzen sehen.
Nein, Sie wollten den zart vorhandenen Kohlrabi-Geschmack töten.
Und ich habe auch gedacht, wenn mir Kohlrabi reinwirkt, kriegt was richtig Scharfes zurück.
Genau,
und,
aber Sie haben es nicht geschafft, den Kohlrabi-Geschmack zu töten. Und das ist das Schöne, weil es ist doch ein wunderbarer Geschmack. Also erstmal ist der Kohlgeschmack von Kohlrabi ja nicht zu vergleichen mit Wirsing oder mit Blumenkohl oder noch schlimmer mit Rosenkohl. Also, weil das ja wirklich der intensivste Kohlgeschmack ist. Und was mir, für alle, die es nochmal versuchen wollen, die wunderbar gefällt, ist diese leichte Süße, die bei der Kohlrabi auch mitschwingt und die durch die Zubereitung mit wenig Flüssigkeit alles in sich nochmal verstärkt wird.
Ich muss zugeben, dass ich das nicht schlimm fand. Also die ganze Zubereitung und so war, eine gewisse Überwindung. Aber dann das Abschmecken fand ich abenteuerlich, weil das Kleinschneiden dieser asiatischen Blätter schon so faszinierend gerochen hat. Minzig, aber eben auch ein bisschen lakritzig, ganz unerwarteterweise. Mhm. Und was diese beiden Frischkräuter dann mit der Kohlrabi-Kartoffelmischung machen, grenzt an ein Wunder, weil das eben aus diesem Bürgermilieu hebt auf was ganz anderes, Spannendes, für mich nie dagewesenes. Und dieses Shishimi Togarashi, was Sie besser nicht hätten vergessen sollen, Herr Goth, ne? Das nämlich nicht nur scharf ist, sondern auch einen Orangentouch hat, weil da ja gemahlene Orangenschale mit drin ist, finde ich, ist der letzte Kick, den das unbedingt braucht. Und deswegen sage ich jetzt den Satz, den es möglicherweise nie wieder geben wird in dieser Kategorie: Ich finde meins besser als ihrs.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich ja auch Frau Müllers Version probieren konnte, als ich mit ihr die Aufnahmen gemacht habe, dass wir selten alle drei so nah beim Ergebnis so nah aneinander gelegen haben wie hierbei. Also ich wäre durchaus, weiß nicht, weil heute die Sonne so schön scheint oder so, die Durchschnittslage Ihnen zu einem großen Teil zuzustimmen, wenn Sie etwas weniger Shishimi Togarashi nehmen würden. Aber okay, wir hören uns doch mal noch kurz an, wie es denn bei Sigrid Müller aus ihrer eigenen Sicht ausgegangen ist.
Ich fand das eine Mischung aus asiatisch und einem deutschen Kohlgemüse. Kommt man ja erstmal nicht drauf, aber von der Geschmacksergänzung fand ich, das passte völlig. Also ich fand das sehr schön, dass es mit dem Kohlrabi sozusagen gut harmoniert hat. Es gibt so eine leicht scharf-süßliche Würze noch dazu. Die Shiso-Blätter fand ich sehr interessant. Die habe ich übrigens dann auch in den Salat gemacht, weil das ist so ein bisschen wie Kresse, hinten raus scharf, dann aber vorne raus ein bisschen wie Basilikum und wie Koriander. Also sehr spannend. Das werde ich wieder verwenden. Haben wir mit Bratwurst gegessen und das fand ich nochmal da zusätzlich interessant, weil diese herzhafte Bratwurstgeschmack ergänzt das dann nochmal. Also meine Familie war völlig begeistert.
War übrigens ein Tipp von mir mit der Bratwurst, weil ich das auch fand. Und Sie sehen, Begeisterung allenthalben. Und ich hoffe, bei unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Also wie gesagt, dieses Rezept des Monats ist immer so gemeint, mal ein bisschen die Grenzen auszutesten. Und ich finde, das ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie wir mit ganz einfachen Zutaten über eine sensible Zubereitung einfach tolles Gericht.
Ich finde, ziemlich gutes Gericht.
Deswegen müssen wir uns jetzt fragen, in meinem heimlich angelaufenen Projekt Frau Kurz und ihre unheimliche Abneigung gegen Kohl, auf der Strecke von, sagen wir mal, 1 bis 20, wie weit habe ich Sie schon in die Richtung Kohl geführt?
Ich würde sagen, so bei 6, 7 von 20.
Ja.
Also es ist eine Reise, auf der ich ganz gerne unterwegs bin.
Ich bin gespannt. Ich setze mir zum Ziel, Sie in diesem Jahr mindestens noch auf 15 zu kriegen.
So kann es laufen. Man startet ganz konservativ mit Barbecue-Soße aus der Flasche und am Ende diskutiert man nicht nur die Dosierung von Shishimi Togarashi, sondern auch um die Kompatibilität von Kohl mit bisherigen Abneigungen. Dieses Faszinosum hat einen Namen: Alles in Butter. Das war's für diesmal. Rezepte und Tabelle mit Ergebnissen im Netz. Vielen Dank.
Ich heiße Helmut Goth.
Caroline Kurz.
WDR 5.